Gestern fand in München der 123. Prozesstag im Verfahren gegen Beate Zschäpe und mutmaßliche Unterstützer des rechtsextremen NSU statt. Darüber spreche ich jetzt wieder mit unserem Berichterstatter Fritz Burschel. Schönen guten Morgen, Fritz.
Guten Morgen.
Beginnen wir mit einem Antrag von Ralf Wohllebens Verteidigern. Die wollten den Angeklagten aus der Untersuchungshaft herausbekommen. Der Antrag ist aber abgelehnt worden, worauf es mal wieder einen Befangenheitsantrag gegen den Richter gab. Was ist dabei rausgekommen?
Ja, also der Befangenheitsantrag ist abgelehnt worden von einem anderen Senat des Oberlandesgerichts, und zwar relativ klar. Also man muss sich das anschauen, das ist ja auch so ein bisschen so eine formale Abfolge. Der Antrag auf Haftentlassung, also Nichtaufrechterhaltung des Haftbefehls auf Untersuchungshaft, der ist ja schon über einen Monat alt gewesen und ist jetzt Anfang Juli vom Gericht negativ beschieden worden. Also die Verteidigung sagt, es hat im Laufe der so und so viel 120 Prozesstage keine Erhärtung der Vorwürfe aus der Anklageschrift gegen ihren Mandanten gegeben, gegen Ralf Wohlleben. Und das Gericht, und das ist eigentlich das, wie soll ich mal sagen, fast Sensationelle dieser Ablehnung, ist, dass das Gericht gesagt hat, aufgrund vorläufiger Prüfung der Beweisaufnahme bisher bestehen keine Zweifel an Ralf Wohllebens Verstrickung und Schuld in diesem Verfahren und an den Vorwürfen aus der Anklageschrift. Und das ist eigentlich die Sensation dieser Woche, denn das ist so ein bisschen eine Richtungsandeutung, eine Richtungsentscheidung zu sagen, also wir sehen die Vorwürfe durch die Beweisaufnahme bisher bestätigt und sehen überhaupt keine Veranlassung, irgendjemand Erleichterungen, in diesem Fall also Haftentlassung aus der U-Haft, zu gewähren. Das ist neu, das wird der Verteidigung sicher zu denken geben müssen, vor allen Dingen aber auch der Verteidigung von Beate Zschäpe wird das zu denken geben, denn es deutet darauf hin, dass ja das Gericht sich allmählich doch recht eindeutig dazu durchringt, zu sagen, ja, die Vorwürfe sind so wie angeklagt auch tatsächlich standfest.
Kommen wir nochmal zum Prozess allgemeiner. In dieser Woche wurden natürlich auch mal wieder eine Menge Neonazis vernommen. Dabei ging es unter anderem um die Beschaffung der Ceska-Mordwaffe. Da ist anzunehmen, dass die ganzen Befragten wieder Erinnerungslücken hatten, oder wie war das?
Ja, also der wirklich wieder einer der bedrückendsten und auch längsten Tage der zurückliegenden Woche war der Mittwoch, wo Enrico Theile, der inzwischen ja auch in vielfacher Hinsicht durch die Medien geistert, weil er auch im Zusammenhang mit diesem Kindermord von 1993 in Jena ja als Verdächtiger gehandelt worden ist damals und dieses Verfahren wieder aufgenommen worden ist. Enrico Theile, echt eine super merkwürdige Figur, ein ganz verdruckster Typ, der mit einem Zeugenbeistand gekommen war, der ihm übrigens überhaupt nicht beigestanden hat. Also das wurde auch von Verteidigung der Angeklagten und Nebenklage moniert. Der saß den ganzen Tag vollkommen schweigend und reglos neben seinem Mandanten. Und der hat den ganzen Tag herumgedruckst, wie wir das schon ganz häufig erlebt haben. Und es ist dabei im Grunde nichts rumgekommen, außer dass er sich in ziemliche Widersprüche verwickelt hat, bis hin, dass die Bundesanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen hat gegen ihn wegen des Verdachts der uneidlichen Falschaussage. Also auch das ein Höhepunkt insofern diese Woche, als das erste Mal tatsächlich Konsequenzen für einen von diesen mauernden Nazi-Zeugen im Raume stehen. Also die Bundesanwaltschaft wird diesem Anfangsverdacht einer uneidlichen Falschaussage nachgehen und wird so diesen Nachmittag ahnden, den uns Enrico Theile wieder gekostet hat. Wir wissen nicht, ob er diese Waffe tatsächlich aus der Schweiz nach Deutschland gebracht hat, die berühmte Ceska 83, mit der 9 Morde verübt worden sind. Er hat sich völlig verquatscht und verplappert im Zusammenhang mit seiner Freundschaft zu diesem dubiosen Waffenhändler aus der Schweiz. Hat also sich da ganz offensichtlich, das konnte wirklich jeder im Gerichtssaal nachvollziehen, sich einfach verplappert. Er hat wirklich Unfug geredet, er hat falsch ausgesagt, er hat sich selbst widersprochen. Und vor diesem Hintergrund ist es wirklich wichtig, dass das Gericht endlich, beziehungsweise in diesem Fall die Bundesanwaltschaft, endlich auch Konsequenzen umsetzt. Das heißt also nicht nur droht mit irgendwelchen Konsequenzen, Ordnungsgeld, Beugehaft, sondern jetzt auch wirklich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, was Enrico Theil unter Umständen mehr als ein Jahr Gefängnis eintragen könnte.
Des Weiteren sagten wieder Vernehmungsbeamte über eine vergangene Befragung von Thomas Starke aus. Der soll dem NSU-Trio einen Sprengstoff beschafft haben. Gibt es da denn Neuigkeiten?
Da gibt es im Grunde keine Neuigkeiten. Also das ist wirklich auch ein äußerst mühsames Geschäft, weil wir haben jetzt, ich glaube, es sind inzwischen schon 5 oder 6 Vernehmungsbeamte, die Thomas Starke vernommen haben. Die haben wir schon gehört und die reproduzieren zunächst aus der eigenen Erinnerung, wie ist diese Vernehmung gelaufen und was hat der damals Vernommene gesagt. Und dann wird anhand der Vernehmungsprotokolle das Ganze nochmal nachvollzogen. Also das sind echt sehr, sehr anstrengende Tage. Und letztlich sind die nur dazu da, dass Dinge bestätigt werden, die wir sowieso schon wissen. Also das war auch nicht gerade einfach. Wir wissen die Rolle von Thomas Starke. Thomas Starke ist ja auch jemand, das wird auch betont von diesen Vernehmungsbeamten, der sehr kooperativ war, der wahnsinnig viel erzählt hat, der sich ja mit der Szene auch sehr stark überworfen hat, weil er damals auch im Lanzer-Verfahren, also in dem Verbotsverfahren gegen die Rechtsrockgruppe Lanza Aussagen getan hat. Von damals ist er sehr stark entfremdet von seinen früheren, in Anführungszeichen, Kameraden. Und er hat sehr, sehr viel ausgesagt und hat sehr viel auch über das Trio ausgesagt. Jetzt sage ich es mal in Anführungszeichen. Und das wird aber jetzt endlos immer wieder reproduziert und das ist schon auch sehr mühsam. Interessant ist, dass die Verteidigung von Frau Zschäpe da natürlich mehrfach rein gegrätscht ist und gesagt hat, wieso wird die ganze Zeit von Trio gesprochen und nicht von den einzelnen Personen, also Zschäpe, Mundlos, Bönhardt, und hat also mit mehreren Anträgen versucht zu stoppen, dass hier weiter diese Vernehmungsbeamten gehört werden, weil sie davon ausgehen, dass dadurch, dass von Anfang an immer vom Trio gesprochen wurde, Frau Zschäpe quasi damit reingenommen wird, obwohl das so nicht gewesen ist. Das war durchaus nachvollziehbar von der Verteidigung, aber es ist natürlich am Gericht gescheitert, die Vernehmung fortgesetzt haben. Also insofern war das eine wirklich schwierige, komplexe Woche, allerdings mit ein paar durchaus, wie soll ich mal sagen, interessanten Details, die für den Prozess bedeutsam sein könnten. Also es hat nicht nur dieses Ermittlungsverfahren gegen Enrico Theile gegeben, sondern am Dienstag war auch noch Thomas Gerlach da, eine zentrale Figur auch der sächsischen Nazi-Szene aus dem Hammerskin-Umfeld. Es ist nochmal so eine Art, ja, Konkurrenz quasi zu Blood and Honor, also zu diesem Musik- und kriminellen Netzwerk in ganz Europa. Und nachdem Thomas Gerlach sich geweigert hat, über diese Hammerskins überhaupt irgendetwas auszusagen, aufgrund eines Ehrenkodexes, wie er sagte, ist auch ihm angedroht worden, dass bei seiner nächsten Vernehmung, er muss nochmal kommen, Zwangsmittel gegen ihn eingesetzt werden. Also für die Nazis im Zeugenstand spitzt sich die Situation ein bisschen zu und das Gericht hat eine deutliche Richtungsentscheidung diese Woche getroffen. Also ich denke, das war insofern eine wichtige Woche.
Soweit Fritz Burschel über das Geschehen beim Münchner NSU-Prozess in dieser Woche.